Nerds mit dem Chaos Radio.
Radadadadada.
Wunderschönen guten Abend. Wir sind bei Radio Darmstadt heute mit einer Sendung im Thema B-Radar. Und zwar mal zur Abwechslung nicht das Netz und Vernetzung, sondern mal ein bisschen was Physikalisches. Oder Red Hot, habe ich das falsch im Gedächtnis?
Ja, nee, da hast du schon richtig gesagt. Heute Abend geht es um schwarze Löcher, die allgemeine Relativitätstheorie und ein bisschen was über Kosmologie. Also dieses große Universum, was uns da draußen so umgibt.
Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Und kümmerst du dich alleine um das Thema oder haben wir da noch jemanden?
Nein, so Gast ist heute Abend Sven Ahrens.
Hört sich gut an. Hallo Sven.
Hallo.
Und das wäre so quasi dann auch das heutige, was wir so vorhaben? Oder möchtest du das vielleicht ein bisschen genauer umschreiben? Ich meine, Kosmologie ist ein toller Name. Das könnte Astrologie oder auch irgendwelche ganz tollen Verschwörungen sein, die jetzt irgendwas mit Planeten zu tun haben oder sonstige Ideen. Also ich denke mal, eine genauere Beschreibung in dem Bereich wäre auf jeden Fall interessant.
Ja, also als Einstieg haben wir gedacht, reden wir mal über so ein schönes Phänomen. Das sind ja die schwarzen Löcher. Also was ist das eigentlich? Warum sind die schwarz? Und vielleicht kann Sven ja gerade schon mal was dazu sagen.
Ja, schwarze Löcher sind im Prinzip sind sehr stark gravitierende Objekte, und weil die so eine starke Gravitation haben, also weil die so eine starke Anziehungskraft haben, sind sie eben schwarz, weil die sogar Licht ablenken können.
Okay, das hört sich ja schon mal echt super an. Starke Gravitationsfälle, die Licht ablenken. Und nach welchen Gesichtspunkten kriegt ihr denn das erklärt? Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht rausgekriegt, warum ihr da Ahnung von habt.
Ja, also wir sind beide eigentlich so Physikstudenten. Ich jetzt weniger in dem Bereich der theoretischen Physik, aber Sven hat, glaube ich, relativ viel in dem Bereich Kosmologie, Relativitätstheorie gemacht. Ist das richtig?
Ja. Ja.
Prima, also, prima. Ja, dann habe ich ja die Experten heute hier und wenn ihr dann irgendwelche Zwischenfragen habt zu diesem Thema oder ob ihr Ergänzungen haben solltet, ich meine, wir haben ja dann in der Wissenschaftsstadt Darmstadt doch 2-3 Leute mehr, die ja Ahnung von physikalischen Themen haben, dann könnt ihr euch unter der bekannten Rufnummer melden, nämlich die 06151 87 00 100. Natürlich nur so lange, wie wir wirklich live senden. In der Wiederholung ist es sinnlos. Als heutiges Musikstück oder besser gesagt als Musikbereich habe ich mir mal eine ganz spaßige Idee ausgedacht, nämlich es gibt noch was richtig Abstruses. Ja. Und wir werden nicht ganz so viel Musik spielen, weil das Thema ist ja doch ein bisschen größer. Aber es ist wieder copyright-freie Musik aus dem Internet und diesmal sogar aus einem speziellen, na, sagen wir mal Genre, Italian Body Music. Brrr. Mal was ganz Interessantes. So, ich hoffe, ihr seid noch dran und ihr seid auch nach dem Musikstück noch dran, denn das spielen wir jetzt erstmal und danach sind wir wieder für euch da.
I know I'm kissable. Eine, ein Kissenbot. Eine am Kissenbot. Eine am Kissenbot. Eine am Kissenbot.
Da sind wir auf der anderen Seite und EBM, Italian Body Music, ist mal was ganz Abwechslungsreiches. So, Red Hood, das heutige Thema, schwarze Löcher und Kosmologie. Ich bin gespannt und ich bin neugierig. Was haben wir denn da so Interessantes zu hören?
Ja, also wie gesagt, wir wollten ein bisschen über schwarze Löcher reden und da stelle ich jetzt mal die Frage an den Sven, was sie denn eigentlich so auszeichnet. Also was macht denn ein schwarzes Loch zum schwarzen Loch?
Ein schwarzes Loch ist erstmal schwarz, nicht? Und zum anderen, eigentlich wird es nur durch seine Masse charakterisiert und vielleicht noch durch seinen Drehimpuls, weil dadurch, dass es schwarz ist, kann eigentlich aus dem schwarzen Loch nichts raus. Und das heißt, man kann eigentlich nur messen, wie stark gravitiert es. Das ist dann sozusagen die Masse und wie schnell rotiert es, das kann man im Prinzip auch noch erfahren. Und ja.
Ja, es gibt ja da diesen schönen Ausspruch, ein schwarzes Loch hat keine Haare. Also was bedeutet das denn? Oder was meint man denn mit diesen Haaren?
Ja, das ist dieses No-Hair-Theorem. Das heißt, das bedeutet eben, dass ein schwarzes Loch keine Haare hat. Das ist im Prinzip das, was ich gesagt habe. Ein normales Tier hat ja irgendwelche Haare. Also irgendeine Struktur auf seiner Oberfläche. Wenn man jetzt auf ein schwarzes Loch guckt, dann sieht das schwarze Loch eben einfach schwarz aus. Da ist eben im Prinzip nichts und es ist überall gleich. Und es lässt keine Informationen über sich zu und über sein Inneres. Wir können sozusagen, wir wissen nie, was in einem schwarzen Loch passiert. Und deswegen hat es im Prinzip keine Haare, bis auf die Masse und den Drehimpuls. Und man könnte natürlich noch sagen, okay, es kann auch eine Ladung tragen, aber wenn es sehr stark geladen ist, dann wird es sich auch selbstständig sozusagen wieder neutralisieren, weil es dann eben eine sehr starke Ladung hat.
Wenn dieses schwarze Loch ja keine Informationen von sich gibt, wie können wir denn überhaupt dann feststellen, dass es existiert? Also wie merken wir das denn?
Also indirekt. Zum einen könnte man natürlich einfach irgendwo im Weltraum reingucken und sehen, gucken, ob man irgendwelche schwarzen Punkte sieht, aber das ist ein Problem der Auflösung. Das wird eventuell irgendwann mal mit Teleskopen möglich sein. Im Moment kann man sie wirklich nur indirekt detektieren, zum Beispiel über Sternbahnen. Das heißt zum Beispiel bei uns in der Galaxie, in der Milchstraße, kann man eben in unser Zentrum schauen und gucken, wie fliegen da die Sterne durch die Gegend. Und da sieht man eben so typische Planetenbahnen um irgend so ein Objekt und stellt eben fest, oh, das sind Millionen Sonnenmassen. Wie viel, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es ist extrem viel und in der Mitte sieht man aber überhaupt nichts. Und das kann eigentlich nur ein schwarzes Loch sein.
Das heißt also, wir können die Existenz eines schwarzen Lochs nur dadurch bemerken, dass irgendwie ein anderer Körper dran vorbeifliegt oder eben von einem schwarzen Loch angezogen wird.
Zum einen, zum anderen ist es ja so, dass in so ein schwarzes Loch immer noch Material reinfällt. Wenn das reinfällt, dann wird dieses Material sehr dicht am Rand oder am Ereignishorizont von dem Loch und reibt sich sehr stark und es wird sehr energetisch, so dass das schwarze Loch dann eine Akkretionsscheibe bildet und zwei Jets abschießt mit sehr hochenergetischen Teilchen, mit sehr hochenergetischen Materie, die eben sozusagen in diesen Jets dann rausfliegt. Und das kann man auch beobachten.
Du hast jetzt dieses Wort genannt, Akkretionsscheibe. Wie kann man sich das denn so vorstellen?
ja, das gibt's auch manchmal in Science-Fiction-Filmen zu sehen. Das sieht man im Prinzip einfach, was heißt sehen? Also, das ist eben Materie, die um das Schwarze Loch drum rumkreist. Ja.
Ja, also so eine Art Ring, also um das Schwarze Loch.
Bitte?
So eine Art Ring um das Schwarze Loch.
Ja, ja, genau. Also ich meine, wenn es dann im Schwarzen Loch drin ist, sieht man es ja eh nicht mehr. Und vorher kreist es eben um das Schwarze Loch rum und fällt eben langsam in das Schwarze Loch rein.
Okay. Ja, an welcher Stelle sieht man denn überhaupt dann nichts mehr oder wo ist denn dieser Übergang beim Schwarzen Loch? Ab wann ist es denn wirklich schwarz oder...
Ja, ab dem sogenannten Ereignishorizont. Das ist, der ist im Prinzip durch so eine Art Radius gegeben, den Schwarzschildradius. Dieser Schwarzschildradius hängt wieder mit der Masse zusammen, und zwar proportional. Das heißt, je größer das schwarze Loch ist, umso größer ist auch der Ereignishorizont. Ja.
Mhm. Das heißt, was würde denn jetzt so passieren, wenn ich versuche, irgendwie von außen in das schwarze Loch reinzufliegen? Also ich möchte das jetzt irgendwie anschauen und feststellen, wie es denn jetzt von innen aussieht.
Das kann ich machen. Ich kann mit meinem Raumschiff reinfliegen. Man macht dann, also man nimmt dann sozusagen die mathematische Beschreibung von dem schwarzen Loch und führt eine sogenannte Koordinatentransformation durch, damit das überhaupt geht. Und dann stellt man fest, dass ich wirklich in endlicher Zeit erlebe, wie ich in das schwarze Loch reinfliege. Das Problem ist, am Ereignishorizont selbst wird die Zeit im Prinzip unendlich. Also ein außenstehender Beobachter sieht im Prinzip, wie irgendein Raumschiff oder so in das schwarze Loch reinfällt. Und sieht im Prinzip, sieht von außen, wie dieser Prozess aber immer langsamer vonstatten geht und im Prinzip fast starr wird. Das heißt, von außen her gesehen kann man diesen Prozess sozusagen nie bis zu Ende sehen. Man sieht sozusagen immer, wie das Raumschiff dann vor dem Schwarzen Loch stehen bleibt, gewissermaßen. Wobei man dazu auch sagen muss, dadurch, dass die Zeit so langsam abläuft, hat man auch eine sehr starke Rotverschiebung. Das heißt also, im Prinzip diese Lichtwellen, die werden alle gestreckt, dadurch, dass die Zeit langsamer läuft. Und deswegen ist alles rot verschoben, also niederenergetischer. Das heißt, wir sehen sehr viel weniger Energie und so weiter. Das heißt, das Schiff verschwindet, also zumindest von außen her gesehen, müsste das Schiff einfach verschwinden. Das ist sozusagen das, wie man sich das vorstellen müsste. Das Raumschiff selbst, das sozusagen ins schwarze Loch reinfällt, für das Raumschiff geht das alles in endlicher Zeit vonstatten. Die Frage ist aber, inwiefern das Raumschiff das doch überlebt am Ereignishorizont. Das wird dann ein bisschen philosophisch, weil das Raumschiff auch sehr stark beschleunigt und andererseits aber auch sozusagen die Strahlung, die von hinten, vom restlichen Universum sozusagen in das schwarze Loch reinfällt, die wird ja dann blau verschoben, das heißt, die wird energetischer, sodass das unter Umständen eine tödliche Sache werden könnte. Das ist aber, es ist eben schwer, man kann das eben schwer messen.
Also diese Aussage, es wird unter Umständen tödlich enden, hört sich interessant an. Also wenn ich mal, also jetzt rein mit der total unphysikalischen Logik gesehen, wenn da irgendeine Position im Raum ist, die alles Umgebende zusammenquetscht, dann müsste ja quasi da ein unglaublicher Druck auf ein, wie das eben erwähnte, Raumschiff herrschen, der von außen quasi auf den Körper einwirkt, und dadurch müsste der Körper sich ja komprimieren wie die Hölle. Also da dürfte ja dann quasi, also von Leben kann ja da gar keine Rede mehr sein, wenn man so zusammengequetscht wird.
Im Prinzip ist es ein freier Fall und die Koordinaten verändern sich streng genommen nicht. Die Frage ist, ob Gezeitenkräfte auftreten, da müsste ich selbst mal nachschauen. Gezeitenkräfte sind ja im Prinzip das, was wir vom Mond her kennen, sozusagen, dass die Gravitationskraft bei der Erde links stärker ist als rechts, vereinfacht gesprochen. Und sowas Ähnliches kann dann auch beim Fall auftreten, nur dass die da eben viel stärker sind. Die sind dann eben nicht sozusagen auf Erdradius vorhanden, sondern auf Raumschiffradius. Da müsste ich mich aber selbst nochmal schlau machen, ob es wirklich Gezeitenkräfte auftreten, wenn man in so ein schwarzes Loch reinfällt. Wenn die auftreten, dann ist es auch ziemlich tödlich für die Passagiere.
Ja, ich denke so, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass irgendjemand zum Schwarzen Loch fliegt und uns dann berichtet, wie es denn da drin aussieht.
Das Problem ist eben, man kann es auch, also man, es wäre ganz gut, wenn man es nachmessen könnte. Wenn man es nachmessen wollte, dann also müsste man erstmal zum Schwarzen Loch hinfliegen. Man könnte dann wahrscheinlich sogar noch ein Signal raussenden, aber wir haben halt kein Schwarzes Loch vor der Haustür, wo wir es ausmessen können. Insofern muss man da sozusagen Theorie betreiben und schauen, was sagen einen die theoretischen Lösungen. Und da weiß man aber eben im Prinzip auch nicht, ich meine, bei extrem hohen Energien ist es schwer, das abzusehen. Irgendwann erreicht man ja unter Umständen auch Energien, wo unsere bisherige physikalische Aussagekraft eben sozusagen an Inhalt verliert. Also es ist extrem schwer vorauszusagen, es gibt durchaus viele Überlegungen zu dem Thema, aber das Beste wäre eigentlich, wenn man es wirklich nachmessen könnte. Kann man aber nicht. Insofern ist es relativ problematisch, sich wirklich zu fragen, ja, was passiert denn jetzt genau, wenn ich da reinfliege? Also streng genommen müsste man einfach durchfliegen können. Ob dann nicht doch irgendwelche extremen Strahlungen auftreten oder extreme Energien oder extreme Gezeitenkräfte, das ist nochmal eine andere Frage.
Du hattest vorhin erwähnt, dass ein Beobachter, der dieses Raumschiff von außen in das Schwarze Loch fliegen sieht, eigentlich etwas anderes erlebt als die Insassen des Raumschiffes. Wie kommt das denn dazu?
Ja, das liegt daran, dass das Schwarze Loch die Raumzeit krümmt. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Im Prinzip, ja, es krümmt die Raumzeit, das heißt, die Zeit, der Raum auch, aber die Zeit läuft in der Nähe vom Schwarzen Loch langsamer ab als außen. Ja, und deswegen nimmt eben der äußere Beobachter im Prinzip die Zeit vom Raumschiff langsamer wahr. Das gibt es sogar, wenn man Objekte schnell bewegt, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Wenn sich Objekte sehr schnell bewegen, hat man auch solche Zeitverzögerungseffekte. Aber insbesondere eben auch in der Nähe vom Schwarzen Loch läuft die Zeit eben langsamer ab. Und wenn wir dann eben irgendwelche Signale von irgendeinem Gerät rausschicken und das von außen her anschauen, dann sehen wir eben, erstens läuft die Zeit langsamer ab und zweitens irgendwelche Töne und hören sich tiefer an, Licht würde rot verschoben und das ist ganz nah am Schwarzen Loch, wäre das so extrem, dass wir, ja, das, da müssen wir dann sozusagen irgendwie mit einem Kassettenrekorder aufnehmen und irgendwelche speziellen Tricks sich einfallen lassen, um das Licht dann irgendwie sozusagen in den richtigen Frequenzbereich rücken zu können.
Das heißt also, die Zeit läuft ja dann unterschiedlich schnell ab. Das ist ja, denke ich, jetzt für die meisten Zuhörer nicht selbstverständlich, dass Zeit an unterschiedlichen Orten bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit sozusagen abläuft oder dass es eben nicht diese eine Zeit gibt. Woher kommt das denn insgesamt, dass man mit verschiedenen Zeiten sozusagen rechnen muss?
Ja, das ist eigentlich Bestandteil von der allgemeinen Relativitätstheorie. Also ich kann, also die bisherige Vorstellung von unserem Universum ist ja eigentlich nach Newton so und nach Galilei so gewesen, dass wir eine einheitliche Zeit haben und dass sozusagen der Raum über alles, der Raum ist sowieso überall, aber im Prinzip an jeder Stelle vom Raum ist die Zeit genau gleich und läuft genau gleich schnell ab und so weiter und so fort. Und diese Interpretation ist problematisch, kurz gesagt. Das heißt, im Prinzip muss ich noch allgemeinere Möglichkeiten zulassen, eben insbesondere, dass in der Nähe von schwarzen Löchern zum Beispiel die Zeit langsamer abläuft und bei schnell bewegten Objekten auch. Sonst komme ich zu anderen fundamentalen Problemen.
Okay.
Und das ist im Prinzip, das ist Teil der Relativitätstheorie, in der eben ganz allgemein gesagt wird, okay, ich muss sozusagen meine Raumzeit ein bisschen noch manipulieren, insbesondere damit ich eben die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit habe. Das war im Prinzip so ein grundsätzlicher konzeptioneller Denkfehler im, Moment, jetzt muss ich nachdenken, 19. bis 20. Jahrhundert, das müsste das 20. Jahrhundert gewesen sein. Also Anfang 20. Jahrhundert, also Anfang 1900 irgendwas. War das, hat man eben ja immer noch diese normale Vorstellung gehabt, ja, die Zeit ist überall gleich, geht überall gleich schnell, sozusagen universelle Zeit. Und hat dann auch sich gedacht, ja, im Prinzip müsste ich irgendeine Relativgeschwindigkeit zu Licht messen können. Oder ich müsste im Prinzip man wollte gerne die Lichtgeschwindigkeit messen oder Abweichungen davon. Das war zum ersten Mal relativ genau gemacht mit dem Michelson-Morley-Interferometer, wo man fest damit gerechnet hat, dass man auf jeden Fall Abweichung von der Lichtgeschwindigkeit finden musste, aber man hat diese Abweichung nicht gefunden. Die war immer exakt konstant.
Da gab es doch auch noch diese Theorie von dem Äther. Was war das denn eigentlich oder was hat man sich denn dabei gedacht?
Okay, da muss ich, kann ich voll historisch ausholen?
Ja, würde ich gleich erzählen.
Okay, also gut. Also ganz am Anfang, wie schon gesagt, waren halt Galilei und Newton und die hatten eben im Prinzip ihre, naja, Newton hatte seine Korpuskeltheorie, wo er sich das Licht als Korpuskeln vorgestellt hat, als Teilchen, die mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend fliegen. Da gab es damals auch Huygens, der hat schon damals sich gedacht, naja, eigentlich kann ich diese ganze Wellenmechanik, also Reflexion und so weiter, auch mit Wellen beschreiben, bis auf die Beugung, die kann man nur mit Wellen beschreiben, aber Newton war damals sozusagen der international bekanntere Physiker und deswegen hat sich Newtons Ansicht lange Zeit durchgesetzt. Irgendwann allerdings kam dann die Zeit auf, als man, das war 18. Jahrhundert, würde ich mal sagen, kam dann die Zeit auf, dass man das elektrische Feld gefunden hat und dass man auch festgestellt hat, dass zeitliche elektrische Felder sich verändern und dann auch Magnetfelder erzeugen können und wieder elektrische Felder erzeugen können und so weiter und so fort. Das hat Faraday dann im Prinzip gefunden und Maxwell hat das später dann analytisch nochmal sauber komplettiert und hat die sogenannten Maxwell-Gleichungen aufgeschrieben und aus diesen Maxwell-Gleichungen kann man im Prinzip rauslesen, dass Licht so eine Art Welle ist. Beziehungsweise, dass das elektrische und magnetische Feld sich in Form von Wellen durch den Raum ausbreiten kann. Und diese Wellen, die sind, wenn sie sehr kurz sind, sind sie Licht. Das heißt, man hat sozusagen ausrechnen können, dass Licht auf jeden Fall eine Welle ist. Und da hat man sich dann gedacht, naja, wenn es eine Welle ist, dann muss es ja auch irgendein Medium haben. Also Medium ist das, was der Äther ist, ja. Das ist das, worüber wir sozusagen unser Radiosignal empfangen. So dachte man damals zumindest. Also heute wissen wir es nicht, heute sehen wir die Welt anders. Aber damals dachte man sich, okay, so wie Wasserwellen, also Wasser brauchen und so wie Schall im Prinzip, also Schallwellen Luft brauchen, um sich auszubreiten, braucht Licht auch einen Äther, damit es sich überhaupt ausbreiten kann. Deswegen hat man also immer gesagt, ja, da muss also irgend so eine Suppe sein, irgendwas, durch das sich diese elektromagnetische Welle, also das Licht und auch übrigens Radiosignale, die im Prinzip nur längerwelliges Licht sind, ausbreiten können. Und da hat man halt gedacht, ja, okay,
Also das mit diesem Radiosignale und so weiter, das kann ich bestätigen. Also ich habe mal ein richtig, richtig, richtig altes Science-Fiction-Buch gelesen, wo quasi die erste, wo Raketen beschrieben wurden, die da aber noch nicht Raketen hießen, sondern irgendwie Fahrzeuge oder so. Und das lief dann irgendwie mit Atomkraft und was weiß ich.
Ach, das war das Orion-Projekt, oder?
Der Witz dabei war einfach nur der, dass sie, sobald sie über die Äthergrenze gegangen sind, also aus dem Umkreis der Erde raus, aus dem Ätherbereich raus, konnten sie sich nicht mehr über Funk mit der Erde unterhalten. Und deswegen war da ein Mondflug eine extreme Problematik, weil da kein Äther mehr war, über die sie funken konnten.
Ja. Okay, sehr interessant. Man hatte also damals gedacht, okay, es gibt einen Äther und dann hat man sich natürlich gesagt, ja, wenn ich diese Ursuppe habe, dann hat die sozusagen eine einheitliche Urgeschwindigkeit. Und wenn ich jetzt mit meiner Erde da durchfliege oder allgemein, wenn ich mich irgendwie durch den Äther durchbewege, dann habe ich eine Relativgeschwindigkeit dazu. Das heißt, wenn ich sozusagen wenn ich Licht nach vorne und nach hinten sende, muss es unterschiedlich schnell sein, weil ich mich ja sozusagen mit einer Relativgeschwindigkeit, also mit irgendeiner Geschwindigkeit durch den Äther durchbewege. Und da hat man sich gedacht, naja, also das muss ich messen können. Das hat man eben mit diesem Michelson-Morley-Interferometer gemacht und hat festgestellt, es klappt nicht. Also man hat einfach immer festgestellt, Lichtgeschwindigkeit ist immer genau C, also immer 2,99 irgendwas mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde, also sehr schnell. Und diese konstante Lichtgeschwindigkeit hat die Leute damals sehr umgetrieben und da hat man sich dann halt überlegt, ja, wie kann das denn sein? Hat ewig Messungen gemacht, hat irgendwie geguckt, was passiert jetzt, wenn ich irgendwie das Licht durch irgendwie Wasser durchströmen lasse, wird der Äther vielleicht irgendwie mitgezogen von der Materie oder sowas. Aber das hat alles keinen Sinn ergeben. Lorenz hat dann irgendwann so die Idee gehabt, ja, vielleicht staucht sich ja der Raum so ein bisschen oder sowas in der Art und hat dann seine Lorenz-Transformation aufgestellt. Und Einstein hat dann noch die richtige Interpretation zu dieser Lorentz-Transformation aufgestellt, dass er eben gesagt hat, okay, wenn das Licht konstant ist, und es ist offenbar immer konstant, dann kann ich doch einfach mal annehmen, dass sozusagen die Konstanz des Lichtes einfach sozusagen ein fundamentales Naturgesetz ist und dass ich Raum und Zeit irgendwie so anpassen muss, dass das Licht immer genau gleich schnell fliegt. Und auch so, dass ich sozusagen einen und denselben physikalischen Prozess von verschiedenen Geschwindigkeiten aussehen kann. Also der Trick ist der, oder das Interessante ist das, dass ich sozusagen von Zug aus eine Taschenlampe anmachen kann und gucken kann, okay, wie schnell ist das Licht und stelle fest, es ist Lichtgeschwindigkeit. Und dann außen vom Zug kann ich mir denselben Prozess auch nochmal anschauen, sehe also, okay, der Typ, der auf den Zug fährt, der fährt mit irgendeiner Geschwindigkeit von mir, ja, normalerweise sind das eigentlich nicht Lichtgeschwindigkeiten, aber bei Lichtgeschwindigkeiten macht sich das richtig bemerkbar. Also der Typ auf dem Zug sieht eben, dass das Licht sich Moment, also man sieht, dass sich derjenige mit dem auf dem Zug mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt und das Licht fliegt aber immer noch, auch von außen gesehen, mit Lichtgeschwindigkeit, obwohl der auf dem Zug auch sieht, dass das Licht sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Das ist jetzt ein bisschen kontraintuitiv, also jeder wird jetzt sagen, okay, der redet eigentlich Schwachsinn, aber der Trick ist halt, man muss sozusagen Raum und Zeit ein bisschen anpassen, also es muss ein bisschen gestaucht werden, das, was wir als gleichzeitig empfinden, das wird dann von dem anderen nicht mehr als gleichzeitig empfunden und so weiter, die Zeit muss ein bisschen langsamer laufen und wenn ich sozusagen den Raum linear verbiege, also nicht krümme, sondern sozusagen einfach nur sozusagen ein bisschen stauche, dann habe ich immer noch konstante Lichtgeschwindigkeiten. Beide Beobachter können sehen, dass das Licht im Prinzip sich mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreitet, obwohl es eigentlich nicht der, obwohl man eigentlich was anderes erwartet. Ja?
Okay, also kann man auch sagen, das eigentliche Fazit des Ganzen ist, die Konstante im Universum ist nicht die Tatsache, dass eine Zeit existiert, sondern die Konstante im Universum ist die Lichtgeschwindigkeit.
Ja, also das, also ja, und mich hast du anfangen.
Das ist, das Postulat von Einstein, das er angenommen hat, dass das Licht erstens immer Licht ist, also von der Geschwindigkeit her, und dass man diesen Prozess in jedem Bezugssystem, das heißt mit jeder Geschwindigkeit, gleich beobachten kann.
Gut, und dann die zweite Tatsache ist, wenn natürlich das Licht konstant ist, aber bei den schwarzen Löchern, das ja wohl offensichtlich nicht überall Licht zu sehen ist und dass sich das Licht irgendwie beugt oder falsch bewegt oder nicht richtig sehen lässt, dass da muss dann die Zeit nicht wirklich passen.
Ja, das Problem ist, beim schwarzen Loch ist es noch etwas extremer, da muss die Raumzeit noch gekrümmt werden. Also sonst muss sie sozusagen nur so ein bisschen verformt werden, aber beim schwarzen Loch ist es so, dass ich, das ist ein gravitatives Objekt, das krümmt den Raum auch noch und deswegen kann dort die Zeit auch noch generell langsamer ablaufen. Wobei es das eigentlich auch bei einer schnell bewegten Rakete tut.
Ja, wir hatten jetzt also schon festgestellt, Zeiten laufen unterschiedlich schnell ab. Es gibt ja dann noch interessantes Beispiel, das Zwillingsparadoxon. Vielleicht kannst du da noch was sagen, so als anschauliches Beispiel, was denn diese unterschiedlich schnell ablaufenden Zeiten denn bewirken können.
Ja, genau, das ist eben so ein Beispiel, womit man sich das veranschaulichen kann. Angenommen, wir haben so zwei Raumfahrer, der eine heißt Bob, der andere Alice, verwendet man eigentlich mal für Quanteninformation, aber wir nehmen die Namen heute mal für das Zwillingsparadoxon. Bob bleibt stehen und Alice fliegt weg, am besten mit halber Lichtgeschwindigkeit oder so, weil wenn Alice zu langsam fliegt, dann merkt Alice nicht viel davon. Und dann irgendwann kehrt Alice um und stoppt dann wieder bei Bob. Und dann tun die beiden ihre Uhren vergleichen und Bob stellt fest, dass bei Alice weniger Zeit vergangen ist, beziehungsweise Alice stellt fest, dass bei Bob mehr Zeit vergangen ist. Und das ist eben auch ein Resultat. Das heißt, wenn ich mich mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Gegend bewege, dann läuft meine Zeit langsamer als die Zeit von jemandem, der sich nicht bewegt. Beziehungsweise, ich sehe halt bei jemandem, der sich bewegt, dass seine Zeit langsamer läuft, beziehungsweise wenn ich mich bewegt habe, weiß ich, dass um mir rum die Zeit schneller abläuft. Das könnte man im Prinzip auch zum Altern verwenden, aber das ist denkbar unpraktikabel. Da kann man auch noch drüber reden, aber...
Ja, also das heißt, zwei Geschwister oder Zwillinge in dem Fall, welche gleich alt sind, wären dann also nach dem Raumflug mit Lichtgeschwindigkeit oder Nahlichtgeschwindigkeit eines der beiden Zwillinge unterschiedlich alt.
Genau. Und das ist eben nur, weil sozusagen Raum und Zeit so angepasst werden müssen, dass das Licht immer konstant ist. Im Prinzip, also so kann man es auffassen.
Was mich da jetzt noch interessieren würde, wäre, in welchem Größenfaktor sieht man das denn jetzt? Also wir gehen davon aus, Alice ist ein Jahr mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Um wie viel altert Bob?
Dazu muss ich noch sagen, Lichtgeschwindigkeit wird Materie nie erreichen. Die Energie von irgendeinem Objekt, das ich beschleunige, wird immer größer. Das heißt, nach E ist gleich mc², also diese berühmte einsteinsche Formel, nach der eben Energie ein bestimmtes Gewicht hat oder Masse eben eine bestimmte Energie entspricht, wird das Objekt immer schwerer. Und weil das Objekt immer schwerer wird, brauche ich auch unendlich viel Energie, um dieses Objekt auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Deswegen werde ich es nie schaffen, das Objekt wirklich auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, sondern ich komme immer nur nah dran. Aber das war nicht die eigentliche Frage. Die eigentliche Frage war wie?
Ich wollte quasi den ungefähren Faktor wissen. Also wenn wir jetzt sagen, Alice ist mit 98,9% Lichtgeschwindigkeit unterwegs und das ein Jahr lang, um wie viel weniger ist sie denn im Vergleich zu Bob gealtert?
Na, da müsste ich jetzt rechnen. Also das Problem ist in der Tat, dass bei kleinen Geschwindigkeiten, sagen wir mal ein Zehntel Lichtgeschwindigkeit oder so, merke ich eigentlich gar nichts von den Effekten so richtig. Deswegen merken wir in unserem Alltag eigentlich auch nie irgendwelche Relativistik. Und deswegen haben wir auch, sagen wir mal, die anschauliche Vorstellung, dass der Raum überall und Raum und Zeit überall gleich sind. Wenn wir uns im Alltag mit sehr viel höheren Geschwindigkeiten bewegen würden, dann hätten wir vielleicht eine andere Wahrnehmung der Raumzeit. Und so ist es eben, dass nur wenn ich bei hohen Geschwindigkeiten, also das fängt etwa bei einer halben Lichtgeschwindigkeit an und wird dann irgendwann immer intensiver, merke ich das. Also wenn ich jetzt mit 97% der Lichtgeschwindigkeit fliege, ist das schon sehr viel. Ich denke mal, das entspricht einem Gamma, also dieses Gamma ist im Prinzip so ein Maß dafür, wie schnell die Zeit abläuft, so über den Daumen, irgendwas zwischen 10 und 100 wird es bestimmt sein. Das heißt, die Zeit läuft 10 bis 100 Mal langsamer ab, wenn der sozusagen dieses Zwillingsparadoxon durchmacht. Schätze ich jetzt mal. Der misstrauische Mensch rechnet am besten nach.
Wir bleiben mal bei der Schätzung und sagen dann einfach, Alice ist 3 Tage gealtert und Bob ein Jahr.
Ich würde mal sagen, dafür müsste Alice vielleicht noch ein bisschen schneller fliegen. Aber es kann sein, ja.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Aussage und ich denke auch mal mit dieser Aussage können wir unsere Zuhörer mal wieder in die Musik verlassen und wir hören uns dann gleich nochmal wieder und gehen dann nochmal ein bisschen detaillierter auf andere Bereiche in diesem Aspekt ein.
I'm not afraid to die. No!
Also nur so zur Info, das waren jetzt 3 Tracks aus dem Italian Body Music Bereich. Die sind ja ein bisschen kürzer als normalsterbliche deutsche Popsongs und deswegen haben wir da mal 3 in a row gespielt, damit da auch mal ein bisschen Zeit übrig bleibt, um die Porzellanabteilung zu besuchen oder sonstiges. Red Hood und Sven sind noch bei mir im Sender und wir unterhalten uns heute über schwarze Löcher und allgemeine Relativitätstheorie. Was mich jetzt noch interessiert hätte, ist, wie baue ich mein eigenes schwarzes Loch?
Sven, möchtest du dazu was sagen?
Das hat man also in Stargate auch schon versucht, mit Kraftfeldern. Aber gut, also üblich, der natürliche Vorgang, und bisher kennen wir nur den natürlichen Vorgang, zumindest in der Theorie, und naja, im Prinzip haben wir es auch indirekt beobachtet. Der natürliche Vorgang ist, ich schaufel so viel Masse aufeinander, dass die Masse irgendwann zusammenknallt. Also üblicherweise passiert das eben in Sternen. Ich kann also sehr große Sterne und sehr kleine Sterne haben, und wenn ich sehr große Sterne habe, dann ist es so, dass die so schwer werden können, dass sie kollabieren. Wobei man dazu sagen muss, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Im Prinzip, so ein Stern ist ja ein riesiges Fusionskraftwerk, das heißt, im Prinzip hat man da irgendwelche Wasserstoffatome, die eben zusammenprallen und irgendwann Helium ergeben, und dabei wird Energie frei. Das heißt, so wie wir sozusagen irgendwie ein Stück Papier verbrennen können, tut der Stern eben sozusagen Kerne zusammenschmelzen, dabei wird auch Energie frei. Und die verwendet er halt oder dadurch wird Energie frei, dadurch wird er warm, dadurch hat er einen bestimmten Druck, und dieser Druck führt erstmal dazu, dass der Stern eigentlich nicht einfach so schön kollabieren kann, wie er es gerne würde. Also die Materie, wenn die Materie völlig kalt wäre, dann würde die einfach zusammenklatschen. Aber dadurch, dass die Materie eben nicht völlig kalt ist, sondern eben eine Temperatur hat, insbesondere eben durch die Kernfusion, bleibt der Stern eben erstmal stabil.
Ich glaube, von diesem Fakt habe ich schon mal was gehört. Ist das jetzt dieser rote Riese?
Ja, rote Riese kommt meines Wissens dann daher, dass der Stern irgendwann den Wasserstoff halbwegs stark aufgebraucht hat und dann das Helium brennen zündet. Wenn er nämlich das Helium brennen zündet, dann entsteht sozusagen die nächste Phase, und er setzt mehr Energie frei, und dadurch er muss mehr Energie abstrahlen, deswegen wird er eben größer. Das ist so das Prinzip, ja.
Okay, und der rote Riese ist dann der erste Fakt. Okay, wie geht's denn weiter, um jetzt endlich ein schwarzes Loch zu bekommen?
Ja, genau, also der Stern, der will gerne schön weiter fusionieren und so weiter. Und fusioniert systematisch immer größere Kerne, bis er irgendwann zum Eisen kommt. Und bei Eisen hat der Stern das große Problem, dass er dadurch keine Energie mehr gewinnt, wenn er den Kern weiter fusioniert. Weil eben dieser Kern, der hat ja so elektrische Ladung. Und diese elektrische Ladung, die versucht sich immer abzustoßen. Das heißt, der Kern will immer auseinanderfliegen. Am Anfang klappt das noch ganz gut. Da sind die Nukleonen, also die Kernbausteine, im Prinzip sehr freundlich zueinander. Aber irgendwann will der Kern einfach nur noch auseinanderplatzen. Das heißt, ich kann keine Energie mehr gewinnen, wenn ich diese Kerne zusammenbauen will. Deswegen ist Eisen sozusagen das stabile Element. Das heißt, ich kann bis zu Eisen fusionieren, und ab Eisen muss ich dann eine Kerne spalten, um Energie daraus zu gewinnen. Das ist das, was man bei der Kernspaltung macht. Da hat man also große Kerne, und man kann eben Energie gewinnen dadurch, dass man sie auseinander nimmt und nicht zusammenbaut. Weil eben das Eisen sozusagen das stabilste ist. Das heißt, ich kann sozusagen meine Materie so lange fusionieren, bis ich Eisen habe. Und bei Eisen ist Schluss. Dann kann der Stern keine Energie mehr gewinnen. Wenn er keine Energie mehr hat, hat er auch keinen Druck mehr. Oder naja, die Temperatur sinkt und dann damit eben der Druck. Deswegen...
Ich glaube, das passende Stichwort dazu habe ich dann auch schon mal gehört, das ist dann dieser weiße Zwerg.
Weißer Zwerg ist wiederum was anderes.
Oh, okay, gut, dann haben wir einfach einen riesigen Klumpen Eisen, der jetzt anfängt zu spalten.
Der wird eben immer größer und im Prinzip auch immer kompakter. Und irgendwann so ab...
Also mehr Masse im weniger Durchmesser, oder...
Ab etwa einer Sonnenmasse, wenn ich mich recht entsinne. Nee, das, was später übrig bleibt, ist eine Sonnenmasse. Also ab einer relativ großen Eisenkernmasse, etwa einer Sonnenmasse, fängt der Stern eben an zu kollabieren, also der Eisenkern zu kollabieren. Weil eben der Druck dann nicht mehr ausreicht. Und er kann auch kollabieren, weil im Prinzip egal was dann mit der Materie passiert, sie kann nicht wirklich was dagegen setzen. Außer der Entartungsdruck von Nukleonen. Ja, muss man jetzt erklären, was das ist. Also im Prinzip, vorher hat man im Prinzip normales Plasma gehabt, also so eine Art Gas, das eben sehr, sehr starken Druck hatte. Und wenn man es dann komprimiert, dann, man kann es halt weiter komprimieren, und irgendwann erreicht man dann sozusagen Kerndichte. Und ab Kerndichte ist dann auch erstmal wieder Schluss. Das ist dann ein sogenannter Neutronenstern, wo dann eben im Prinzip nur noch Neutronen und vielleicht auch noch ein paar Protonen drin sind. Und dieser Neutronenstern ist dann erstmal stabil, weil eben auch sozusagen Atomkerne, die kann man nicht einfach mal so zusammendrücken, die wollen auch schon so ihre gewisse Ausdehnung haben. Das nennt man dann im Prinzip auch Pauli-Prinzip. Der Neutronenstern ist dann also auch erstmal sozusagen stabil. Wenn aber sozusagen der Neutronenstern auch zu viel ist, dann reicht es auch nicht mehr aus und er kollabiert noch weiter. Da wird dann noch spekuliert, das weiß man noch nicht genau, ob es nicht vielleicht noch eine dritte Materiephase gibt, die dann bei dem Kollaps noch entstehen kann. Das ist die Quarkmaterie, also im Prinzip besteht ja die Kernmaterie, also die Neutronen und Protonen bestehen ja aus Quarks, und da kann man im Prinzip noch Quarkmaterie haben. Ob es dann nicht auch noch Sterne mit dieser exotischen Materie gibt, das wären dann sogenannte Quarksterne, also nicht das, was man essen kann, sondern das wäre unter Umständen ein Objekt, das dann existiert, aber das weiß man bisher noch nicht. Es gibt Menschen, die glauben, dass sowas existieren könnte, aber das ist noch abzuwarten. Und wenn das dann, danach hat man dann ein schwarzes Loch, beziehungsweise je nachdem, wenn sozusagen die Eisenkugel vorher groß genug war, dann kann es vielleicht auch sein, dass man direkt ein schwarzes Loch bildet. Also ja, man muss nur genügend Masse so zusammenbringen, dass die Masse einfach nur noch zusammenklumpt, und dann hat man irgendwann ein schwarzes Loch. Aber es ist relativ viel Masse.
Jetzt hast du ja schon gesagt, wir haben unser Klumpen Masse da, also der Rest von diesem Stern. Wie dürfen wir uns das denn jetzt vorstellen, wenn dieser zum schwarzen Loch wird? Gibt es einen Schlag und das Ding ist ein schwarzes Loch? Oder wo ist denn da auch diese Grenze, ab wann eben diese Massenansammlung da überhaupt ein schwarzes Loch ist? Also
man könnte jetzt natürlich irgendwelche Zahlen nennen. Ein Stern wird zu einer Supernova, also im Prinzip, ab 8 Sonnenmassen wird ein Stern zu einer Supernova. Das heißt, er muss mindestens 9 Sternmassen haben, damit er überhaupt sozusagen kollabieren kann. Vorher geht das gar nicht so richtig. Und dann kann er eben zu einem Neutronenstern werden, im Prinzip so ein Pulsar, also irgendwas, was sehr schnell rotiert und dann eben auch sich durch diese Rotationsperiode bemerkbar machen kann, oder eben ein schwarzes Loch werden. Wenn dieser Neutronensternkern, also dieser Kern mit der Kernmaterie, wenn der so 2,7 bis 3 Sonnenmassen an Masse hat, dann wird daraus auf jeden Fall ein schwarzes Loch. Also das ist sozusagen die Grenze.
Und das tut dann einen Schlag und es ist ein schwarzes Loch? Oder wie schnell läuft das denn ab? Ist das bekannt?
Innerhalb von einer Sekunde, meines Wissens. Es ist so, dass, wenn so ein Stern kollabiert, dann wird der Kern im Prinzip kleiner, und irgendwann bleibt er dann als Neutronenstern erstmal stabil, und daran wird dann sozusagen die Materie reflektiert, und deswegen gibt es eine gewaltige Explosion. Beziehungsweise die Vorgänge sind im Allgemeinen so extrem energetisch, weil ja im Prinzip diese Materie eben doch kollabiert und dabei eben doch Gravitationsenergie frei wird. Nur diese Gravitationsenergie, die kann eben nicht dazu genutzt werden, um nochmal eine neue Explosion zu erzeugen, weil es eben kein Material mehr gibt, was irgendwie nochmal irgendeine Reaktion auslösen kann. Aber es wird im Prinzip dadurch, dass das Material sozusagen unter seiner Gravitation zusammenfällt, wird Energie frei, und diese Energie, die geht dann raus. Das sehen wir dann als Supernova. Das sind dann also diese hellen Flecken, die ab und zu mal am Himmel erscheinen. Alle 100 Jahre? Ja, also alle 100 Jahre gibt es, glaube ich, in unserer Galaxie so eine Supernova. Das kann auch falsch sein. Aber meines Wissens so etwa alle 100 Jahre. Und das sieht man dann als deutlichen neuen Stern deutlich. Ja, es ist die Frage, wie hell er dann wirklich ist. Aber es gab eben wirklich schon Supernovae, ich glaube, in unserer Milchstraße, die relativ nah waren und eben dadurch relativ hell waren. Da ist eben, hat man tagsüber noch einen weiteren Lichtpunkt am Himmel gesehen. Im Prinzip, wenn diese Sterne eben zusammen fallen, dann wird da innerhalb kürzester Zeit extrem viel Licht freigesetzt, etwa so viel Licht, wie normalerweise eine Galaxie an Licht, oder eigentlich ja so viel Leuchtkraft, wie normalerweise eine Galaxie hat, wird dabei freigesetzt und die kann man eben sehr weit sehen. Das ist die sogenannte Supernova. Supernova, Nova ist, glaube ich, auch